Ihr hört Funkstille, ein Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Es geht um den Moment, in dem Nähe zu viel wird und um den langen Weg, wieder bei sich selbst anzukommen. Geschichten, Stimmen, Gedanken über Loslassen, Grenzen und Hoffnung.
Triggerwarnung. In den Folgen des Podcasts Funkstille kommen auch solche Themen zur Sprache wie sexueller Missbrauch in Familien, Gewalt in Familien und so weiter. Deshalb entscheide genau, ob du die Folgen dir anhören möchtest oder ob du zu deinem Schutz darauf lieber verzichtest. Wenn du die Folge hörst oder die Folgen hörst und bemerkst, dass es dich zu sehr triggert, dann schalte einfach ab. Sei sorgsam mit dir, achte auf die Signale deines Körpers, achte auf dein Gefühl, achte auf deine Emotionen, die du beim Hören dieser Folgen hast, und bleib immer sorgsam mit dir, zu deinem Körper, zu deiner Seele. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Funkstille, dem Podcast zum Thema Kontaktabbruch in Familien. Heute ist die Antje bei mir zu Gast. Antje und ich, wir kennen uns aus meiner Selbsthilfegruppe. Ich hatte euch schon erzählt, dass ich in meiner Praxis eine Selbsthilfegruppe seit 2 Jahren habe, wo sich Eltern relativ regelmäßig treffen, deren Kinder den Kontakt zu ihnen abgebrochen haben. Antje kam ungefähr vor einem Jahr dazu und ist seitdem also auch Teil unserer Gruppe. Und ich habe sie heute eingeladen, damit sie die Möglichkeit hat, ihre Geschichte hier auch zu erzählen. Vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen, wer du bist, woher du kommst.
Hallo, also mein Name ist Antje, ich bin 51 Jahre alt, ich lebe in Dresden, ich arbeite hier als Krankenschwester in der ambulanten Krankenpflege.
Wir haben vorhin im Vorgespräch gerade nochmal überlegt, dass der Kontaktabbruch jetzt insgesamt schon 7 Jahre fast geht, ne? Und dass es hier um deine Tochter geht, die also momentan oder aktuell 24 Jahre alt ist, nicht mehr in Dresden lebt. Und die Geschichte, die du jetzt hier gleich erzählen wirst, ist aus meiner Sicht schon eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Und ihr werdet es auch gleich hören, hier kommt auch so ein bisschen zur Sprache, wie schwer es ist, wenn man mit Behörden und Ämtern zu tun hat, wenn es darum geht, dass das Kind nicht nur den Kontakt abgebrochen hat, sondern dort möglicherweise auch eine psychische Erkrankung vorhanden ist und dort eben Ämter und Behörden mit ins Spiel kommen. Liebe Antje, magst du uns deine Geschichte oder eure Geschichte erzählen?
Ja, das möchte ich gerne. Und zwar beginnt die Geschichte im März 2019. Die beginnt auf die Art, dass ich gerade im Schwimmbad in der Umkleidekabine stand und mein Telefon klingelte. Und es meldete sich das Jugendamt, und beziehungsweise war es nicht das Jugendamt, sondern der Kinder- und Jugendnotdienst in Dresden, und teilte mir mit, ihre Tochter befindet sich bei uns. Sie wurde von der Schule hierher gebracht und es liegt gegen sie der dringende Tatverdacht der Kindesmisshandlung vor.
Und da war deine Tochter 17, ne?
Da war meine Tochter 17, in der 10. Klasse. Und ich dachte im ersten Moment, das muss eine Verwechslung sein. Ich habe gesagt, tut mir leid, aber ich glaube, das ist eine Verwechslung. Und dann wurde ich gefragt, na, sie sind doch die und die und ihre Tochter heißt so und so und geht auf die und die Schule. Und ich habe gesagt, ja, das ist alles richtig, nur das, was sie hier erzählen, das stimmt irgendwie nicht. Und dann hieß es aber, doch, das stimmt. Und ja, und dann habe ich gefragt, okay, und wann kann ich meine Tochter da wieder abholen? Also ich war völlig perplex in dem Moment. Und dann wurde mir gesagt, na, Sie können Ihre Tochter hier gar nicht abholen, weil die ist ja jetzt hier, aus den Gründen, die wir Ihnen gerade schon genannt haben. Und dann habe ich gefragt, kann ich meine Tochter sehen? Dann hieß es, ja, Sie können hier vorbeikommen. Und dann bin ich quasi am selben Abend mit ihrer Halbschwester väterlicherseits dorthin gefahren. Und es war ein großer Schock für mich, weil meine Tochter mich zwar erkannt hat, aber sehr wesensverändert wirkte. Und ich muss dazu sagen, dass in meiner Familie, also meine Mutter ist psychisch schwer erkrankt, mein Bruder war auch psychisch schwer erkrankt und mein erster Gedanke war, oh jetzt hat es meine Tochter auch erwischt. Und das habe ich dort auch geäußert, habe also den Menschen, die dort in dem Kinder- und Jugendnotdienst waren, gesagt, meine Tochter wirkt völlig wesensverändert auf mich. Ich kann mir das nur so erklären, dass da irgendwas passiert ist, psychisch in Richtung Erkrankung, und dass ich es jetzt als notwendig erachten würde, dass sie in die Psychiatrie gebracht wird. Und da wurde mir gesagt, das würde mir nicht zustehen, das einzuschätzen. Gegen mich liegt halt der Tatverdacht der Kindesmisshandlung vor. Das wurde von der Schule auch so übergeben. Also ich muss dazu sagen, dass meine Tochter tatsächlich ein großes Hämatom im Gesicht hatte, am Auge. Und sowohl die Lehrer in der Schule als auch die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendnotdienstes als auch des Jugendamtes gingen zu 100% davon aus, dass das durch Misshandlung meinerseits zustande gekommen ist. Und diese Vermutung, die ich geäußert habe mit der psychischen Erkrankung, die wurde quasi komplett abgewehrt. Und also ich selber stand ja auch unter Schock. Also ich habe dann gefragt, na, meine Tochter war ja noch minderjährig, kann ich meine Tochter jetzt nehmen und selber mit ihr in die Psychiatrie gehen, in die Notaufnahme? Und da hieß es, ja, also rechtlich gesehen könnten sie das schon, aber wir würden Ihnen das nicht empfehlen, weil das würde den Zustand Ihrer Tochter nur verschlimmern. Wir würden Ihnen empfehlen, Ihre Tochter jetzt hier in unserer Obhut zu belassen. Wir sind hier die Fachleute. Wir kümmern uns um Ihre Tochter und das klärt sich dann auf. Und ich habe den Menschen dort auch vertraut in dem Moment. Bin wieder nach Hause gegangen, habe mir natürlich große Sorgen gemacht und so war der Anfang. In Dresden ging das aber dann so weiter, dass meine Tochter nicht in die Psychiatrie gebracht wurde. Es gab in dem Kinder- und Jugendnotdienst auch keine PsychotherapeutInnen oder ähnliches, die hätten einschätzen können, wie der psychische Zustand ist. Meine Bedenken wurden immer wieder abgewiegelt und ich durfte auch nie mit meiner Tochter allein sprechen. Es war immer jemand dabei, weil ja gegen mich nach wie vor dieser Tatverdacht vorlag. Und ich habe dennoch versucht, mit meiner Tochter darüber zu sprechen. Und sie hat damals zu mir gesagt, ich bitte dich, lass mich in Ruhe meinen Schulabschluss machen, weil sie war in der 10. Klasse, gerade in der Prüfungszeit. Und das war ihr sehr wichtig. Und ja, und das war für mich der Grund, warum ich sie nicht in Anführungsstrichen mitgenommen habe in die Psychiatrie, sondern ihren Wunsch erfüllen wollte.
Und du hast sie praktisch im Kinder-Jugendnotdienst gelassen?
Genau, ich habe sie im Kinder- und Jugendnotdienst gelassen. Dort war sie für circa 3 Monate. Sie durfte nicht zu mir zurück, weil dieser Verdacht, also er konnte ja nicht bewiesen werden, aber ich konnte ja auch nicht beweisen, dass ich sie nicht misshandelt habe, weil also es war einfach zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass es Selbstverletzungen sind. Also mir war es schon klar, aber auch in dem Kinder- und Jugendnotdienst, also ich habe das da auch schon geäußert. Ich habe gesagt, nach meinem Dafürhalten können das nur Selbstverletzungen sein. Da wurde mir gesagt, nee, also wenn Selbstverletzungen, dann ritzen sich die Leute. Ihre Tochter hatte Hämatome. Habe ich dann recherchiert. Das
kam in der Wahrnehmung vom Kinder- und Jugenddienst, Notdienst gar nicht vor, dass es auch andere Formen der Selbstverletzung gibt.
Genau, das kam in deren Wahrnehmung nicht vor. Und die Geschichte ging dann so weiter, dass sie dann nachdem sie dort auch wieder raus sollte, zu ihrer Halbschwester, also sie durfte dann noch bis zum Sommer bei ihrer Halbschwester wohnen, die war schon erwachsen. Und in der Zeit hatten wir auch normal Kontakt, sag ich mal. Und sie hatte dann den Entschluss gefasst, nach Berlin zu gehen.
Also sie ist dann da auf eine weiterführende Schule gewechselt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, sie ist dann, wollte dann in Berlin bei ihrem Vater leben und genau, hatte sich dann dort an einem beruflichen Gymnasium angemeldet. Und ich habe ihr dann auch geholfen beim Umzug und so weiter. Also damit endete ja quasi auch die Betreuung vom Jugendamt hier in Dresden.
Es wurde dann praktisch der Fall, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wurde dann nach Berlin übergeben? Oder wie ist das dann gewesen? Hat sich dieser Vorwurf der Kindesmisshandlung dann bis dahin erübrigt oder stand der noch?
Also im Grunde ist das dann mit dem Jugendamt hier in Dresden, ich sage jetzt mal, im Sande verlaufen, weil in dem Moment, wo sie gesagt hat, sie möchte nach Berlin ziehen zu ihrem Vater, war das für das Jugendamt hier in Dresden beendet.
Erledigt.
Quasi. Also,
aha, okay.
Da wurde jetzt auch nichts an, weil gegen den Vater lag ja kein Tatverdacht vor, das richtete sich ja ausschließlich gegen mich. Und genau. Also hat sie dann in Berlin quasi das berufliche Gymnasium begonnen, hat bei ihrem Vater gelebt, ich habe sie besucht und also wir hatten normal den Kontakt. Es schien auch alles wieder normal zu sein, sage ich jetzt mal, von ihrem Verhalten her und von ihrer psychischen Verfassung. Und es dauerte aber nicht allzu lange, also es war dann im November, Dezember 2019, also quasi im gleichen Jahr noch wie der erste Vorfall.
Irgendwie, ne?
Genau. Hat sie, also ich saß gerade bei mir in der Arbeit, in der Frühstückspause, klingelte das Telefon, diesmal war das Jugendamt Berlin dran. Und da war eine Mitarbeitende, die mir direkt, ich sage jetzt mal, einen Vortrag gehalten hat, was ich für eine schlechte Mutter wäre, die ihre minderjährige Tochter nach Berlin ziehen lässt, wo sie bei einem Typen wohnt, der sie misshandelt. Und, also ich war eigentlich genauso verdattert wie beim ersten Anruf damals vom Jugendamt Dresden. Ich habe gesagt, Entschuldigung, meine minderjährige Tochter, ja, das stimmt, die lebt in Berlin, aber sie lebt bei ihrem Vater und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er sie nicht misshandelt. Also ich kenne den Mann sehr gut und ja, also was ist passiert? Und dann bin ich auch am nächsten Tag nach Berlin gefahren und da war sie dann diesmal dort im Kinder- und Jugendnotdienst in Berlin. Und es war eine ähnliche Situation wie hier in Dresden, nur dass die Selbstverletzung schlimmer war. Es war diesmal eine Verbrennung. Ja, und sie ist halt in dem Zustand, also ich nenne es jetzt mal einen dissoziativen Zustand, in dem diese Selbstverletzungen offenbar stattgefunden haben, ist sie dann selbstständig zum Kinder- und Jugendnotdienst gegangen. Also in Dresden wurde es ja durch die Schule initiiert. In Berlin ist sie offensichtlich selber dahin gegangen. Und da es aber eine Verbrennung zweiten Grades war, wurde sie auch in die Notaufnahme gebracht, in der Charité. Und dort ergab es sich, dass eine Ärztin, die auf Kindesmisshandlung spezialisiert ist, dass mit ihr in Kontakt war und quasi einen Nachsorgetermin mit ihr gemacht hatte. Und zudem bin ich dann mit ihr gemeinsam hingegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch der festen Überzeugung war, dass man kann das alles aufklären und das wird alles wieder gut und das sind alles Missverständnisse. Und ja, und dann sind wir da zusammen hingegangen und bei dem Termin war dann schon klar, dass eine schwerere psychische Störung vorliegen muss in Form von Dissoziation. Und das hat auch die Ärztin dann bemerkt und hat mir dann empfohlen, eben die Vorstellung in der Psychiatrie. Und das, also meine Tochter war damit dann auch einverstanden. Wir haben sie dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angemeldet, auf einer Warteliste. Da ist sie dann auch, hat sie dann einen Platz bekommen im März des nächsten Jahres, also 2020. Und sie ist dann quasi gerade dort aufgenommen worden, war eine Woche dort, da ist sie volljährig geworden. Und damit begann halt leider das nächste Dilemma, weil eben mit Einsetzen der Volljährigkeit keinerlei Informationen mehr an Angehörige ausgegeben werden. Es sei denn, die erkrankte Person macht eben eine Schweigepflichtentbindung. Und da meine Tochter aber da mittlerweile in einem kritischeren Zustand war, offensichtlich, und diese Schweigepflichtentbindung nicht gegeben hat und bis heute niemanden gegeben hat, sind wir seitdem quasi von jeglicher Information ausgeschlossen, was ihren Zustand betrifft, ihre Diagnosen, ihre Medikation und alles, was eben mit der Versorgung zusammenhängt. Und das macht es sehr schwierig.
Du hattest vorhin erzählt, dass es sich für dich anfühlt, als wäre um deine Tochter oder um eure Tochter wie so ein Bannkreis gezogen. Na, denn wir hatten uns ja darüber ausgetauscht, das eine ist ja, dass man deine Tochter, eure Tochter schützen möchte und das andere ist aber, dass man euch völlig unwissend und hilflos zurücklässt, also dass auch keine Form eines Gesprächs mal stattgefunden hat, in dem einfach ihr über ihre Situation mal aufgeklärt werdet. Na, das begann ja eigentlich dann damit, mit dem Moment, als sie volljährig wurde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ne?
Genau, mit dem Moment begann das und das hat mich schon damals sehr schockiert, weil wir, also bevor sie auf der Station aufgenommen wurde, waren wir gemeinsam auch bei einem Vorgespräch und da wurde immer wieder betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Angehörigen ist, die Einbeziehung der Angehörigen und so weiter und so fort. Aber als es dann so war, dass sie dort auf der Station war, war von dem nichts mehr zu spüren und das wurde quasi immer wieder damit begründet, dass sie ja keine Schweigepflichtentbindung gegeben hat und ja, und dass deswegen niemand mit uns sprechen darf, dass dieser Fakt quasi nicht stimmt. Dafür habe ich eine Weile gebraucht, um das rauszubekommen, weil die rechtliche Lage ist ja so, dass natürlich, wenn die Schweigepflicht gilt, dürfen keine Informationen herausgegeben werden, die der Patient, also in dem Falle meine Tochter, im Vertrauen an Ärzte, TherapeutInnen, Pflegekräfte, Sozialarbeitende und diese ganzen Menschen im Versorgungssystem quasi gegeben hat. Die dürfen natürlich nicht an uns oder an sonst irgendjemanden weitergegeben werden. Aber was möglich ist und was uns dennoch seit 7 Jahren verweigert wird, ist ein sogenannter allgemeiner Austausch über schon bereits bekannte Erkrankungsbilder und Problemfelder und Problemlagen, weil es ist so, dass meine Tochter im Laufe der Jahre immer mal wieder Phasen hatte, in denen sie Kontakt auch wollte und zugelassen hat und mir auch selber Informationen über ihre Diagnosen, über ihre Medikation, über ihre Wohneinrichtung gegeben hat, so dass ich ja bestimmte Dinge von ihr weiß und über die möchte ich mich austauschen mit den betreuenden Personen. Und dieser Austausch wird mir aber immer wieder mit der Begründung verweigert, sie dürfen das nicht, und auf meinen Einwand, dass die rechtliche Lage so und so ist, bekomme ich quasi dann keine Antwort mehr. Also da ist eine Mauer des Schweigens und das ist sehr belastend.
Du erzähltest vorhin, dass ihr auch mal einen Anwalt damit betraut habt, eure Interessen zu vertreten. Der Anwalt ist ja weitergekommen in irgendeiner Form oder ist er auch gegen Wände gelaufen?
Also letztendlich ist er gegen dieselben Wände gelaufen wie wir. Er war am Anfang guter Dinge. Im Unterschied zu uns wurde mit ihm auch gesprochen. Also sowohl die Wohneinrichtung hat mit ihm gesprochen, als auch der gesetzliche Betreuer meiner Tochter. Also seitdem weiß ich zum Beispiel, dass sie einen gesetzlichen Betreuer hat. Ich kenne auch seinen Namen, habe seine Kontaktdaten, habe auch schon versucht, mit ihm in Kontakt zu gehen, was er jedoch ablehnt. Also es schien erst so, als könnte durch den Anwalt, der gleichzeitig auch als Mediator tätig ist und halt diesen Ansatz verfolgt, der Mediation, da was in Bewegung gebracht werden, aber es ging nicht sehr weit und es kam auch nie zu einem Austausch zwischen uns Eltern und Betreuungsinstitutionen oder Psychiater. Das hatten wir uns noch gewünscht, dass wir mit dem Psychiater mal sprechen könnten, dessen Namen ich auch kenne, also von meiner Tochter, das hat sie mir selbst gesagt. Dennoch lehnt er es ab, mit mir zu sprechen. Genau, so dass der Anwalt dann letztendlich auch gesagt hat, tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Die rechtliche Lage für die Angehörigen ist so, dass es im Gesetz vorgesehen ist, dass Angehörige mit einbezogen werden sollen. Das ist auch direkt so formuliert im Gesetz, ne? Aber das Problem ist, es ist halt nicht so formuliert, dass Angehörige sich dieses Recht einklagen könnten. Man ist als Angehöriger immer auf den guten Willen der Institutionen oder der jeweiligen Personen angewiesen und dieser gute Wille ist da nicht vorhanden und man hat da in dem Sinne kein Klagerecht. Das ist eine Lücke im System, so hat er es genannt. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre quasi uns an bestimmte PolitikerInnen von Parteien zu wenden, dass die halt erreichen, dass das Gesetz, also die Formulierung im Gesetz quasi verändert wird, sodass Angehörige auch ein einklagbares Recht haben, dann könnte er was erreichen.
Dass es im Prinzip nicht nur so ein guter Wille ist, der da drin festgeschrieben ist, dass es schön wäre, wenn, sondern dass sich daraus möglicherweise dann ein Rechtsanspruch ergeben würde, der einklagbar wäre. Ne? So müsste das ja dann verändert werden. Jetzt hattest du erzählt, dass du letztes Jahr ziemlich spontan nach Berlin gefahren bist und deine Tochter sogar angetroffen hast. Kannst du uns oder möchtest du uns ein Stück weit teilhaben lassen an das, an dem, was ihr besprochen habt oder wie euer Treffen abgelaufen ist?
Ja, das war so, dass ich davor mindestens ein oder anderthalb Jahre meine Tochter nicht mehr gesehen hatte, weil sie sich gewünscht hatte, beziehungsweise weil sie gesagt hatte, ihr Therapeut würde ihr immer wieder sagen, sie soll möglichst den Kontakt pausieren. Also sie selber hat es eigentlich nie Kontaktabbruch genannt, sondern Kontaktpause. Und da hatte ich sie mal gefragt, na, wie lange denkst du denn, soll die Kontaktpause dauern? Und da hatte sie damals, also das war so 2023 ungefähr, hatte sie gesagt, na, wenigstens ein Jahr. Und da hatte ich gesagt, okay, dann versuche ich mich jetzt darauf einzustellen, das irgendwie durchzuhalten. Und das hatte ich dann mehr oder weniger geschafft und habe dann mal wieder ein Kontaktangebot gemacht in Form von einem Brief oder einem Päckchen. Und da kam aber überhaupt gar keine Antwort. Also kam gar nichts irgendwie. Und dann vergingen wieder Monate. Und dann, ja, und irgendwann war eben der Punkt bei mir, das war halt im April letzten Jahres, dass ich dachte, ich halte das gerade nicht mehr aus, so, also auch in dieser Unwissenheit, ja, wie lange geht das jetzt noch, oder jetzt ist doch die Zeit eigentlich rum, auf die ich mich da eingelassen hatte. Und dann bin ich quasi aus dem spontanen Impuls heraus nach Berlin gefahren und habe mich da draußen vor ihre Wohneinrichtung gesetzt und habe gedacht, na, vielleicht kommt sie da ja zufälligerweise vorbei. Tatsächlich ist dieser Zufall dann eingetreten und ich war aber so perplex, dass ich erstmal gar nichts sagen konnte, dass ich mich einfach nur gefreut habe, dass ich sie gesehen habe und dann aber doch den Wunsch hatte, doch mit ihr zu sprechen, wenn das geht. Und ursprünglich wollte ich erstmal mir ein Okay holen in dem Büro von der Wohneinrichtung. Und das war aber an dem Tag nicht besetzt. Also da war schlicht und ergreifend niemand, obwohl es eigentlich rund um die Uhr betreut sein soll. Und es kam ein anderer Bewohner des Hauses, kam halt und meinte, ach, klingeln Sie doch einfach mal bei Ihrer Tochter. Machen Sie sich nie so viele Gedanken. Wenn entweder will sie mit Ihnen sprechen, dann wird sie es machen. Und wenn nicht, dann wird sie es nicht machen. Also ich würde Ihnen empfehlen, klingeln Sie einfach mal. Und da habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das jetzt eben, ne? Und dann habe ich da geklingelt und sie hat die Tür aufgemacht und ich habe gesagt, du, ich wollte dich einfach gerne mal wieder sehen. Ich setze mich jetzt hier unten hin. Ich bleibe ungefähr hier eine Stunde. Wenn du Lust hast, auch mal mit mir zu sprechen, dann komm runter. Wenn nicht, es ist total in Ordnung. Dann bin ich nach einer Stunde wieder weg und mach dir einfach da keine Gedanken. Und dann bin ich wieder runtergegangen, habe mich da auf die Bank gesetzt und ich sag mal, nach einer Viertelstunde kam sie dann runter, meinte so, wollen wir ein Eis essen gehen? Und ich, ja, gern. Und so fing das dann an und wir haben dann letztendlich bestimmt 6 Stunden zusammen verbracht, sind spazieren gegangen, sind zusammen essen gegangen, haben uns über viele Dinge ausgetauscht, über Alltägliches, über Vergangenes, über Zukunftsperspektiven. Ich fand es sehr schön, also es war eine wunderschöne Zeit einfach und ich habe mich sehr gefreut, dass meine Tochter mir so geöffnet hat. Damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet, dass sie das möglich macht für mich. Und am Ende habe ich sie dann gefragt, vorsichtig, wie sie denkt, ob sie sich vorstellen kann, dass wir in bestimmten Abständen uns so treffen, so wie an dem Tag halt, und ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Und da hat sie aber sofort gesagt, nee, das möchte sie nicht. Und sie bittet mich auch, so einen Überraschungsbesuch nicht nochmal zu machen. Sie möchte das nicht und sie braucht diesen Raum für sich und diese Zeit und diese Kontaktpause, und sie bittet mich zu warten, bis sie soweit ist. Und ja, das hat mich jetzt natürlich nicht so erfreut in dem Moment, weil es halt diese Unwägbarkeit ist, ne? Also weil es kann sein, sie meldet sich in einem Jahr, aber es kann auch sein, sie meldet sich im ganzen Leben nicht nochmal. Und das ist natürlich schon sehr schwer. Und Ich habe sie dann nur so gefragt, vermisst du uns eigentlich auch manchmal so? Also mich, ihren Vater, ihre Schwester, ihre Cousine und ne, sind ja schon ein paar Menschen, die ihr auch nahe waren früher. Und dann hat sie kurz überlegt und meinte dann aber so, naja, wenn ich ehrlich bin, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, was ich noch mit euch anfangen soll. Und dieser Satz, der beschäftigt mich schon sehr, so im Hinblick ja, auf das Thema Entfremdung. Na, ich hatte das vorher noch gar nicht so auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Mir begegnet der Begriff seitdem auch häufiger, auch in Podcasts, wenn es um Entfremdung geht, zwischen Eltern und Kindern oder Geschwistern oder wem auch immer. Und möglicherweise ist eben genau das, was da bei ihr auch passiert ist. Aber wer weiß. Also ich bin trotzdem dann mit einem guten Gefühl und dem Gefühl, okay, ich habe sie jetzt gesehen, ich habe ein Bild von ihr, ich habe was von ihr gehört, für was sie sich wünscht für ihr Leben, was sie plant und auch einer Freude, dass sie sich mir so geöffnet hat und das trägt mich. Und ich kann auch mit dem Gedanken jetzt leben, dass es, ja, dass wenn es für sie wichtig und richtig erscheint, mich wiedersehen zu wollen, dann wird es möglich sein. Und wenn nicht, dann finden wir beide unseren eigenen Weg.
Es ist dann so eine Art Vertrauen da rein, dass deine Tochter keine oder anders, dass deine Tochter ihren Weg dann trotzdem finden wird.
Genau. Dieses Gefühl hat mir der Besuch gegeben. Weil ich sie ja jetzt auch als junge, erwachsene Frau gesehen habe und ja auch gesehen habe, ja, sie hat keinen leichten Weg begangen, so die letzten 7 Jahre oder 6 Jahre waren es ja in dem Falle. Aber sie trägt auch in sich eine große Stärke, die ich in ihr sehe und ja.
Also auch diesen Raum, den sie sich wünscht, kannst du akzeptieren und annehmen.
Ja, jetzt kann ich ihn annehmen. Also das hat ja etliche Jahre gedauert. Und aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, kann ich sagen, ja, ich kann das annehmen. Ich kann es aushalten und ich kann meinen eigenen Weg verfolgen. Und kann sie ihren Weg verfolgen lassen.
Gab es in den letzten Jahren eine Strategie oder irgendwas, was dir geholfen hat, mit der Situation irgendwie klarzukommen?
Also ich denke, was mir sehr geholfen hat über die Jahre, war, mich immer wieder selber zu reflektieren mit unterschiedlichsten Methoden. Also, weil ich habe schon den Wunsch und den Anspruch, auch ein Stück weit verstehen zu wollen, warum es nur diesen Weg für meine Tochter gab. Also natürlich spielt die psychische Erkrankung eine Rolle, aber ja nicht nur. Also das ist einfach eingebettet ja auch in eine Familiengeschichte. Also meine Mutter ist ja auch psychisch erkrankt, mein Bruder war auch psychisch erkrankt. Das ist quasi ja auch ein Stück weit ein Familienerbe, in dem jeder irgendwie agiert und eine bestimmte Rolle hat und die dann auch wiederum Konsequenzen hat für das Kind, also in dem Falle mein Kind. Und also dieser Weg der Reflexion über mich selber, meine eigene Kindheit, die Rolle, die sich daraus ergeben hat, die sich wiederum auf sie auch ausgewirkt hat, das hat mir geholfen und hilft mir auch weiter, das zu verstehen und zu akzeptieren. Und das hat für mich jetzt nichts mit einer Schuldfrage zu tun. Also ich fühle mich jetzt deswegen nicht schuldig in irgendeiner Form. Ich sehe einfach Zusammenhänge, das trifft es, glaube ich. Und ich sehe mich in bestimmten Zusammenhängen, ich sehe meine Tochter in bestimmten Zusammenhängen und verstehe, dass es in diesen ganzen Zusammenhängen so sein oder was heißt so sein muss, aber
so ist
dass es jetzt eben gerade so ist und dass das irgendwie auch einen Sinn hat, der sowohl ihr als auch mir hilft, sich weiterzuentwickeln und auch ein Stück weit zu heilen, seelisch. Also, weil sie hat ja quasi in meinem Leben auch einen großen Raum eingenommen. Ne? Ich war ja auch ein paar Jahre alleinerziehend, also die ersten 14 Jahre ihres Lebens war ich quasi in einer Partnerschaft mit dem Vater von ihr und danach war ich mit ihr alleinerziehend. Das heißt, sie hat ja in meinem Leben auch einen großen Raum dann eingenommen und mit ihrem Weggang ist dieser Raum, war da auf einmal ein großer leerer Raum, ne, den sie quasi hinterlassen hat. Und es war am Anfang sehr schwer für mich und sehr mit Schmerz und Leid und Verlassenheit gefüllt. Und mit den Jahren habe ich aber auch gelernt oder habe ich mich Stück für Stück in diesem Raum hineingewagt und habe da auch vieles entdeckt über mich, über meine Vergangenheit und über familiäre Vergangenheit, so in die Richtung transgenerationale Traumata und so weiter. Und wenn sie nicht weggegangen wäre, wäre ja dieser Raum dafür nicht frei gewesen. Und dafür bin ich ihr im Grunde auch dankbar, dass sie mir das ermöglicht hat. Und ich hoffe, dass der Raum, den sie mitgenommen hat, für sich, dass sie den für sich eben auch gut nutzen kann. Also das wäre mein Wunsch so für sie.
Ja. Ich empfinde das bei meiner Tochter ähnlich. Also natürlich ist der Fall oder die Situation eine andere, aber dieser Kontaktabbruch oder ja, ich denke schon, also bei uns läuft es darauf hinaus, schafft aber auf der einen Seite natürlich dieses Gefühl des Verlustes, das ist das eine, vielleicht sogar des unwiederbringlichen Verlustes. Und auf der anderen Seite schafft es aber den Raum dafür, sich mit sich selbst auseinandersetzen zu können. Und ich sehe das inzwischen ähnlich, wie du das gerade gesagt hast, dass wenn ganz normal der Kontakt weitergegangen wäre, glaube ich, wäre ich auch nicht so tief in die Aufarbeitung gegangen und wäre auch an vielen Stellen in meinem Verständnis auch anders drauf. Ne? Und ich sehe das auch für mich genauso wie auch für meine Tochter als Chance, sich selber weiterzuentwickeln, ohne zu wissen, ob es wieder mal eine Annäherung geben wird. Aber so begreife ich diesen Abstand momentan auch. Und das hilft mir tatsächlich auch im Aushalten oder im Durchleben letztlich auch. Und es hilft mir dabei auch, so ein Stück weit aus dem Loch rauszukommen und wieder nach vorne zu gucken und irgendwie ein Stück weiter zu gehen. Wie ist das bei dir? Ist das ähnlich?
Ja, Auf jeden Fall ist das ähnlich. Also es war bei mir auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss mir jetzt oder darf mir jetzt auch selbst die Erlaubnis geben, wieder glücklich zu sein. Und Glück zu erleben, zu empfinden, einfach lauter Dinge zu tun, die mir Freude machen, das Leben zu genießen und trotzdem meine Tochter ja im Herzen bei mir zu haben und nicht zu vergessen.
Trotzdem eben dieses, die offenen Arme und das offene Herz für das Kind zu haben und zu behalten. Ne?
Und auch nicht zu verbittern oder zu resignieren, sondern das anzunehmen und selber weiterzugehen.
Wären das dann auch deine Tipps für Betroffene, dass man sozusagen wieder auch ein Stück weit in der Verarbeitung der eigenen Themen sich davon auch emanzipiert oder davon eben auch ein Stück wieder rauskommt und wieder seinen eigenen Weg finden kann? Oder was würdest du Betroffenen mit auf den Weg geben?
Naja, ich denke, das ist gar nicht so einfach, da Tipps zu geben, weil jeder Mensch möglicherweise was anderes braucht, um durch so eine Situation durchzukommen. Also ich kann nur sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, denke ich, so den Schmerz nicht zu verdrängen, sondern den Schmerz anzunehmen. Und also ich habe irgendwo mal, ich bin jetzt nicht christlich geprägt oder so, ich habe mehr oder weniger zufällig mal den Ausspruch gelesen, du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das fand ich sehr bezeichnend für dieses Gefühl, okay, der Schmerz kann noch so tief sein und so sich so vernichtend anfühlen, aber er bringt mich gar nicht um. Also ich tauche darin ein, aber ich tauche auch wieder auf. So. Und ich glaube, das ist halt eine Angst, die möglicherweise viele Menschen haben, wenn es dann um solche Dinge geht, dass sie halt auch Angst haben, in diesen Schmerz reinzugehen, weil der Schmerz ist definitiv da, wenn man ein Kind verliert durch Kontaktabbruch oder Kontaktpause. Und dass man dann vielleicht sich ablenkt oder in die Verbitterung geht oder jemanden beschuldigt oder was auch immer, keine Ahnung, also so Abwehrmechanismen irgendwie entwickelt. Aber ich denke, dass einen das auf längere Sicht irgendwie nicht weiterbringt, weil das dann bleibt man so stecken irgendwie. Und natürlich ist so dieses eigene Eingeständnis, ja, also das macht ja jetzt auch kein Kind ohne Grund, ne? Also man kann ja immer sagen, ja, ich habe doch alles getan für mein Kind und so weiter. Natürlich, also jede Mutter und jeder Vater tut alles, was in der Macht steht, ne? Und in der jeweiligen Verfassung, in der man eben selber ist, dass man alles für sein Kind tut, aber es ist möglicherweise für das Kind nicht das, was das Kind gebraucht hätte, rückblickend betrachtet aus der Perspektive des Kindes. Und das ist schon auch hart, sich dem zu stellen und zu sagen, ja, okay, ich habe mein Bestes gegeben, aber für mein Kind hätte was ganz anderes gebraucht, offensichtlich. Und
ja, auf jeden Fall.
Und deswegen muss ich mich aber nicht schuldig fühlen, weil ich habe ja in dem Sinne keine Schuld begangen, weil eine Schuld wäre für mich, wenn ich absichtlich in meinem Kind etwas antue, in dem vollen Wissen, das wird meinem Kind jetzt Schaden zufügen. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der das gemacht hätte. Also
ja.
Und man hofft oder ich hoffe natürlich auch, dass meine Tochter das irgendwann diese Perspektive eben auch mal einnehmen kann, ne? Dass sie vielleicht, wenn sie selber mal Mutter sein wird oder vielleicht auch unabhängig davon, dass sie diese Perspektive auch mal sehen kann, von wegen, ja, meine Mutter hat eigentlich versucht, ihr Bestes zu geben und ja, vielleicht kann ich ja doch mit ihr irgendwie eine Ebene finden, auf der Kontakt wieder möglich sein könnte. Also da, diese Hoffnung, denke ich, die hört nie auf.
Ja, ich denke, das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Und ich denke auch, dass wir das so stehen lassen sollten. Ich danke dir ganz sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und den Mut hattest, heute hier deine Geschichte zu erzählen. Und es klingt so platt, wenn man sagt, ich wünsche dir alles Gute, aber natürlich von Herzen. Und immer ist die Hoffnung dabei, dass sich das vielleicht doch alles wieder fügt, aber jetzt nicht fügt, weil sich es fügt, sondern weil eine Aufarbeitung stattgefunden hat, weil vielleicht auch deine Tochter zu der Erkenntnis gekommen ist, die für sie vielleicht eben dann wichtig ist, wieder auf dich zuzugehen. Das ist, wir stochern ja hier im Prinzip im Nebel und kennen ja die Perspektive deiner Tochter jetzt nicht, ne? Das ist ja jetzt ganz schwierig, diese Seite zu beleuchten. Und es ist einfach natürlich immer der Wunsch von Eltern, dass der Kontakt zu den Kindern wieder entstehen kann oder vielleicht eben auch nie abbricht. Und nur haben wir das ja jetzt hier schon oft genug erlebt und gehört, dass das Leben einfach auch manchmal eine andere Dramaturgie hat, als wir uns das wünschen. Und auch nochmal hier an der Stelle der Aufruf oder auch das Angebot, dass wenn ihr euch an dem Podcast mit beteiligen wollt und vielleicht eure Geschichte erzählen wollt, ihr mir gerne unter info@wege-entstehen.de eine Nachricht schreiben könnt, sodass ich auf euch zukommen kann und wir vielleicht einen Weg finden, auch eure Geschichte hier mit einfließen zu lassen und vielleicht ein Stück weit mehr ein Verständnis für die ganz unterschiedlichen Geschichten in Familien zu schaffen. Und vor allen Dingen auch so möchte ich gerne damit erreichen, dass dieses Schamgefühl ein Stück weit abnimmt, dass Eltern sich schuldig fühlen oder sich schämen, wenn eben solche Situationen in Familie auftreten. Und dass wir lernen, miteinander umzugehen, egal was mit unseren Mitmenschen da sozusagen gerade los ist oder was unseren Mitmenschen widerfahren ist, sondern dass wir sie einfach annehmen können, so wie sie sind, und dass wir ihnen zuhören und dass wir sie in allem, wie sie sind, akzeptieren und respektieren. Das soll hier auch ein Stück weit der Beitrag von diesem Podcast sein. Ja, ich danke euch für das Zuhören. Liebe Antje, danke nochmal dir, dass du heute da warst, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Funkstille, der Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Danke dafür, dass du heute mein Gast warst. Danke dafür, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Von dem Moment an, als die Stille begann und wie ich lernte, dass Schweigen auch eine Stimme haben kann. In den kommenden Folgen werden wir Menschen hören, die gegangen sind, Menschen, die geblieben sind, aber vor allem Menschen, die sich bewegen wollen. Wir hören Betroffene, Expertinnen und andere, die verstehen möchten, was hinter dem Bruch steckt und wie ein Neubeginn aussehen kann. Wenn du etwas mitnimmst, dann sind es vielleicht Mut oder das Verstehen, vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deiner Geschichte nicht allein bist. Bleib dran. denn das Schweigen darf auch gehört werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.